Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Annabel Hirsch. Annabel Hirsch ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Rom und Berlin und wir sprechen heute über ihr letztes Buch, Der Teller. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Annabel.
Danke für die Einladung.
Wie geht's dir so?
Ganz gut. Es geht. Wie geht's dir?
Es geht mir gut, passend zum Thema. Esse ich gerade Schokolade.
Wunderbar.
Da geht's mir immer gut. Liebe Annabel, ich würde gerne zu Beginn mit etwas Persönlichem einsteigen. Und zwar schreibst du auf der ersten Seite, glaube ich, deines Buches über deine Großmutter, über deine französische Großmutter, die dir beibrachte, elegant sein bedeute, wenig Appetit zu zeigen. Wie alt warst du da?
Ich glaube, also so in meiner Erinnerung war das quasi immer, also seitdem ich quasi denken konnte, war bei meiner Großmutter, die sehr viel Wert eben drauf gelegt hat, dass man, wie man sich bei Tisch benimmt, also in Frankreich das ist ja wirklich nochmal wesentlich wichtiger als in Deutschland, und ist wirklich so, dass man immer sagt, damit zeigst du, wer du bist, damit zeigst du, woher du kommst, wie du dein Besteck hältst, ob du weißt, was du zuerst nehmen musst und was zuletzt. Und bei meiner Oma war es eben immer so, dass selbst als wir ganz klein waren, sehr viele Teller, sehr viele verschiedene Bestecke nebeneinander lagen. Und meiner Oma immer sehr wichtig war, dass man eben sich da gut verhält. Und dazu gehörte für mich als Frau oder auch für meine Mutter oder auch für sie selbst, dass man eben wenig isst. Also es war zum Beispiel so, wenn wir bei Leuten eingeladen waren, bei Freunden von meinen Großeltern, die Hausherrin gefragt hat, wer möchte noch was? Und ich, weil ich eigentlich immer relativ guten Appetit hatte, eigentlich schon mich so vorbereitet habe, um zu sagen, sehr gerne, hat meine Oma mir unterm Tisch einen kleinen Fußtritt gegeben, um mir zu zeigen, dass das wirklich extrem unhöflich und einfach wahnsinnig unelegant ist. Und was aber interessant war, war, dass es unelegant war bei mir, bei meinem Cousin, aber wiederum sehr höflich. Also sie hat immer so, und das war aber, glaube ich, eben gar nicht als Aggression gemeint, sondern das war wirklich so in ihrer Idee. Und sie hat mir auch immer erzählt, als ich klein war, dass sie, als sie selbst klein war zum Beispiel, immer die Kartoffeln in ihrer Schürze versteckt hat beim Essen, damit sie die Kartoffeln nicht essen muss. Und das war so für sie so eine Form der Rebellion auf eine Art, dass sie diese Kartoffeln, dieses irgendwie ja auch so ein bisschen niedere Essen in ihren Augen, glaube ich, nicht isst.
Wow. Ich mag mich auch an solche Szenen erinnern. Ich mag unglaublich gerne Süßes, also so mit Chips kriegst du mich überhaupt nicht irgendwie schwach, aber Schokolade kann ich tafelnweise essen. Und das war tatsächlich auch so, jetzt wo du das erzählst, kommt auch bei mir diese Erinnerung, dass ich immer diese Ferrero, diese goldenen Kugeln, die habe ich so geliebt und die haben wir gestern mit meinen Töchtern gegessen. Und ich weiß, ich wollte immer mehr und ich durfte immer nur eine. Und dieses Ausharren und auch so ein bisschen, glaube ich, eine Scham, dass ich das will, aber auch eine Wut, dass ich das nicht darf.
Ja.
Und dann die totale Anpassung, oder ich habe das dann schön brav durchgehalten.
Ja, ich glaube, dass diese Frustration, anscheinend ist es ja auch zum Beispiel in gewissen Gesellschaften, also so, sagen wir mal, sogenannten primitiven Gesellschaften, dass man zum Beispiel bei der Mutterbrust, dass man die Söhne länger stillt als die Mädchen und dass so dieses eben, also dass man so Frauen quasi über das Essen von Anfang an versucht beizubringen, dass Frust und eben nicht alles zu bekommen, was man gerne hätte, zum Leben dazu gehört quasi. Das ist so eine Erziehungsmethode.
Und zeitgleich bin ich aber, also jetzt kommt so Kindheitserinnerung, bei einer Urgroßmutter aufgewachsen, die jüdisch war und den Holocaust erlebt hat, also überlebt. Und da gab es immer so diese, also ich bin aus der Ukraine, muss ich dazu auch noch sagen, es gab immer so riesig groß gedeckte Tische mit allerlei kleinen Speisen, großen Speisen und da musste wirklich gegessen werden und aufgegessen werden, weil halt, es ist meine Interpretation, aber ich glaube, da hat man auch so ein bisschen die Hungerzeit verarbeitet. Stimmt, ja. Und da musste man wirklich so viel essen, man durfte auch nichts auf dem Teller lassen. Ist noch interessant.
Ja. Ja, ich glaube, es ist schon sehr kulturell. Also ich glaube, dass zum Beispiel Frankreich da vielleicht schon auch noch mal sehr, sehr speziell ist. Und aber dass natürlich so diese, trotzdem so diese Faszination, die ja auch ganz viele andere Länder haben für die angebliche sehr französische Eleganz oder die so Überlegenheit der Franzosen in Sachen Eleganz, dass sich das dadurch so ein bisschen auch gespreadet hat, diese Idee, dass eben sich zurückzunehmen, ja, irgendwie so verbunden ist mit einer Form von etwas höherem Sein.
Ja, mit einem Bild einer guten Frau.
Genau.
Und magst du dich noch, da kommen wir nachher gleich ausführlich drauf zurück. Magst du dich noch erinnern, wie du dich als Kind damals gefühlt hast, als deine Mutter so unter dem Tisch mit dem Schuh?
Also meine Großmutter, weil meine Mutter fand das ganz schlimm, glaube ich, genau.
Okay.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also ich fand es immer so ein bisschen unfair. Und eben, also ich erzähle ja auch am Anfang, dass ich zum Beispiel, also ich habe Süßes zum Beispiel gar nicht gemocht. Also ich mochte immer eher so, weil Süßes mögen ist ja auf eine Art sogar noch passend zum Weiblichen auf eine Art. Ich mochte am liebsten Schweinebraten. Und so, also wirklich so extrem unelegante Sachen einfach. Und ich glaube, dass, also und darüber habe ich, ich glaube, dafür habe ich mich irgendwann auf jeden Fall schon relativ schnell, glaube ich, so ein bisschen geschämt, auch weil alle anderen Mädchen eben unbedingt Kuchen wollten und Plätzchen und eben so Sachen, die irgendwie dann noch so ein bisschen besser passen, auch wenn man auch da sagt, nimm dich zurück und nicht zu viel und so, aber dann zu sagen, ich hätte lieber Schweinebraten und Knödel, ist natürlich dann wirklich sehr plump. Also ich kam mir, glaube ich, sehr plump vor. Also genau, das war, glaube ich, so ein Gefühl und dass ich eben schon dachte, ja, ich komme da nicht ran oder auf jeden Fall, wenn ich also an diese Form des Mädchenseins, da ging es ja nicht um Weiblichkeit, sondern um Mädchensein, dass ich mich sehr anstrengen muss, wenn ich ein gutes Mädchen sein möchte, weil ich von Natur aus eher zu ganz anderen Sachen eher so tendieren würde. Mhm. Genau, also es war.
Bist du heute? Ja. Magst du heute auch noch so gerne Schweinebraten?
es geht. Also schon. Ich mag die Idee von Schweinebraten irgendwie sehr. Mehr als Schweinebraten selbst.
Wann hattest du deinen letzten?
Ich glaube, vor gar nicht so langer Zeit, irgendwann im Sommer. Mein Mann rennt mich, also sagt immer, du isst doch so gerne Schweinebraten, nimm doch Schweinebraten. Ich mag die Idee von Schweinebraten irgendwie wahnsinnig gern, weil es mich um meine Kindheit erinnert. Nee, mittlerweile mag ich es, glaube ich, gar nicht mehr so gerne, aber ich mag immer noch viel lieber salzige Sachen als süße. Das bleibt.
Warum, wie bist du zum Thema Essen aus Essen und Teller aus der feministischen Perspektive? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Eben wegen dieser persönlichen Geschichte. Also ich habe, wie gesagt, eben als Kind eigentlich wahnsinnig gerne gegessen und habe dann so mit, ich glaube, 13 oder so, eine sehr schlimme Essstörung entwickelt. Und so, also war auch im Krankenhaus und alles, das war alles nicht so besonders schön. Und habe aber mittlerweile, also und das ist dann natürlich was sehr Langwieriges, trotzdem, bis man dann wirklich so normal in Anführungszeichen ist, würde ich sagen. Und habe aber jetzt seit also mindestens 10 Jahren, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr normales Verhältnis zum Essen. Und ich glaube eben durch diese Geschichte auch vielleicht normaler, oder ist mein Eindruck, manchmal normaler als meine Freundin, weil ich kann mir gar nicht leisten, irgendwie anfangen darüber nachzudenken und irgendwelche Diäten zu machen und irgendwie daran rumzudoktoren. Also es ist eben so ein, sagen wir mal, so ein sensibles Terrain, dass ich, glaube ich, irgendwie so dazu gezwungen bin, damit sehr viel, also sehr, sehr ohne Komplexe ranzugehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber gerade deshalb fällt mir jetzt immer wieder auf, wie kompliziert das Verhältnis von meinen Freundinnen, nicht allen, aber von trotzdem den meisten, aber auch den Freundinnen meiner Mutter, also irgendwie so, wie komplex dieses Verhältnis der Frauen zum Essen ist. Und ich habe mich dann eben angefangen zu fragen, also zum einen, ist mir diese Magersucht immer noch so ein bisschen Rätsel, weil ich finde eben trotzdem diese Erklärung, die man immer hat, zu sagen, entweder das ist irgendwie, das sind Schönheitsideale, das ist Instagram, das sind Modemagazine oder das sind die Eltern, stimmt natürlich vielleicht alles zum Teil, aber ich habe den Eindruck, das stimmt eben auch nicht ganz. Also ich habe den Eindruck, da steckt irgendwas Tieferes dahinter, was eben auch kulturell bedingt ist. Und nicht nur, also zu sagen, mich ärgert das auch richtig. Also wenn Leute immer sagen, dass Frauen sich zu Tode hungern, um irgendwie vermeintlich schön zu sein, ich finde das irgendwie fast schon misogyn, weil das ist irgendwie, Frauen sind so dumm, die bringen sich um irgendwie, um schön zu sein. Das stimmt einfach nicht. Also das stimmt einfach nicht. Also da werde ich so richtig, da werde ich irgendwie so ein bisschen wütend, weil ich finde das so vermessen und irgendwie eben auch so ignorierend, dass es ja da um viel mehr geht, dass es ja darum geht, also was ist man als Frau, wie viel Platz darf man einnehmen, wie viel gesteht man sich zu, Lust zu haben, Appetit zu haben, und da geht's ja dann eben, also wie symbolisch ist eben Essen fürs Leben und für alles, für Wissen, für Sex, für den Elan, den man haben darf. Und genau, und also ich wollte so ein bisschen rausfinden oder hatte den Eindruck, am Ende geht's eben bei diesem seltsamen und immer so ein bisschen sich selbst kasteienden Verhältnis zum Teller, zum Essen, da geht's eben darum, was ist Frau sein? Was dürfen wir uns nehmen? Wie viel dürfen wir uns nehmen? Und wie selbstbewusst dürfen wir uns das nehmen? Oder wie sehr müssen wir uns permanent dafür entschuldigen, dass wir Ferrero-Kugeln essen wollen oder ein Schweinebraten oder beides vielleicht sogar? So, also ich wollte so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, was, woher kommt eigentlich diese, diese komische, sich selbst so den Hunger irgendwie schlecht machenden Impuls.
Und gerne noch ganz kurz zurück, wie konntest du dich von dieser Magersucht heilen? Was war das für ein Prozess? Wie lange dauerte das?
Naja, also ich war im Krankenhaus natürlich relativ lange.
Mit 13.
Zweimal. Und dann, ja, gute Frage. Also es ist ja, also es ist für mich tatsächlich heute was so Fernes. Also es scheint mir, ich habe das Gefühl, das ist eine andere Person. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Es kommt mir auch verrückt vor. Also eben heute mit Mitte 30, wenn ich denke, so mit 13 ist man ja ein Baby, also so ein Kind, also wie schrecklich auch. Also ich glaube, es klingt jetzt ganz blöd, aber durch Liebe tatsächlich, muss ich zwar sagen. Also ich glaube, dass mir tatsächlich mein erster Freund zum Beispiel sehr geholfen hat. Ich glaube auch durch Arbeit oder durch, also ich glaube, man muss einfach sehr, da geht es eben nicht ums Essen. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich, dass ich gesund geworden bin, indem ich irgendwie mich mit meinem Essen beschäftigt habe, sondern indem ich mich eben mit meinem Leben beschäftigt habe, mit dem, was mir Freude macht, was wichtig für mich ist und eben mir das zuzugestehen. Und darum glaube ich eben, dass es sehr viel darum geht. Aber es hat sehr lange gedauert. Also dass es wirklich so ist, dass ich heute wirklich einfach esse, was ich essen möchte und eben danach auch nicht denk so, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie 15 Stunden joggen gehen oder überhaupt darüber nachdenken. Also das hat ewig gedauert. Also ich glaube, das hat mindestens, das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, weil ich natürlich irgendwie so 5 Jahre danach dachte, so, das ist ganz weit weg. Und mittlerweile weiß ich, dass das irgendwie, also mindestens 10 Jahre gedauert hat, wenn nicht sogar länger. Und also, dass es normal wird natürlich. Und ich glaube, aber ich habe auch großes Glück. Also ich bin irgendwie sehr überrascht und froh darüber, dass ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin, weil ich glaube, dass ganz viele, die das zumindest so schlimm haben, da nie hinkommen, weil es sehr, ja, eine sehr, sehr schwierige und komplexe Krankheit ist. Und darum ist es aber, glaube ich, interessant oder auch wichtig, irgendwie zu verstehen, dass es da nicht unbedingt, also dass es da um andere Sachen geht und dass es darum geht, eher was gesteht man sich zu, wie viel Wärme, wie viel Geborgenheit braucht man, wie wenig muss man hart sein, wie wenig muss man irgendwie sich selbst so, also so an sich selbst so rumrütteln, weil das ist, darum geht's ja irgendwie eben auch. Und darum geht's aber auch bei den meisten Frauen, die permanent Diäten machen. Da geht's ja auch an sich selber so zurücknehmen, zu sagen so, ah, ich hätte eigentlich den Impuls, aber nein, ich bin stark, ich halte dagegen und so. Und ich finde es auch wichtig, ich habe da letztens mit meiner Mutter drüber gesprochen, die das Buch zum Beispiel nicht so gerne mag, glaube ich, oder für die es schwierig war zumindest, weil sie meinte, dass man ja zum Beispiel den Müttern wahnsinnig viel Schuld gibt in solchen Situationen. Und ich glaube, dass auch das total unfair ist. Also weil die Mütter sind ja auch nur die Frauen innerhalb dieses Systems. Und natürlich geben die an ihre Töchter was weiter, aber es ist ja nicht, weil sie das entschieden haben. Genau, aber ja, gesund werden ist nicht so einfach, aber ist, glaube ich, ich glaube, man braucht sehr viel, ja, man braucht sehr viel Liebe und sehr viel Sex, komischerweise. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Sex hat irgendwie damit auch sehr viel zu tun. Aber vor allem.
Es war nicht unbedingt der Hunger nach dem Essen, sondern der Hunger nach Sex, Hunger nach Liebe, Wärme.
Ja, so sehe ich das. Also darum habe ich eben auch dieses Zitat von MFK Fischer weiß gar nicht, wie man es nennt, auf Deutsch Vorspann. Weil ich glaube, da geht's ja, also geht's eben, glaube ich, schon sehr stark darum, dass man am Ende ja irgendwie so eine Form von Wärme sucht, vielleicht. Würde ich sagen.
Du hast jetzt sehr viele Stichworte gebracht, sehr viele Themen. Ich würde gerne kurz zurückkommen auf dieses Narrativ. Also du hast gesagt, es geht nicht nur um Instagram oder früher um die Magazine und es geht auch nicht um unsere Eltern. Also es sind ja immer die Mütter, einfach genau, so, Klammer immer auf, die schuld sind Väter, sind nie schuld. Und du hast, es geht ja um dieses Narrativ, oder, dass Frauen angeblich weniger Freude am Essen haben und sich irgendwie am liebsten von Salatblättern ernähren. wenn es jetzt nicht die Familie ist, wenn es, also die Mutter ist, wenn es nicht Instagram ist, was ist es dann? Was hat deine Recherche gezeigt?
Also ich glaube, das ist es natürlich alles auch. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben vor allem, dass man, also wenn wir jetzt mal von Magersucht im Speziellen sprechen, aber ich glaube eben auch dann dieses seltsame Verhältnis zum Essen, dass es darum geht, dass man Frauen, und ich glaube, dass es auch heute noch gilt, und aber darum ist es eben so interessant, dass es was ist, was man nicht durch neue Rechte irgendwie sofort wegkriegt, weil es so tief sitzend ist. Und darum finde ich so ein interessantes Terrain. Ich glaube, da geht es irgendwie trotzdem darum, dass man Frauen auch heute noch beibringt, natürlich darfst du jetzt arbeiten gehen, natürlich darfst du erfolgreich sein, natürlich darfst du, aber nicht zu viel.
Nicht zu sehr.
Nicht zu sehr. Also so, also wenn du kannst schon ein bisschen mehr Platz einnehmen als vorher, aber es ist halt schon schöner. Du kannst natürlich auch ganz viel Platz einnehmen, aber dann bist du halt hässlich. Wenn du wenig Platz einnimmst, dann bist du angenehm und schön. Und das gilt eben dann in sehr vielen Formen. Und ich glaube, dass dieses Essen ist eben so ein Ausdruck davon, von ich will schon was, aber ich bin eben bescheiden. Also es ist schon sehr interessant, wie, und ich finde, man sieht, also ich sehe das bei, ich war letztens mit einer Freundin essen, wo ich dann wirklich so dachte, warum gehen wir überhaupt essen, wenn du nichts isst? Also ich verstehe das Konzept dann überhaupt nicht mehr. Die hat von allem immer nur so 2 Löffel genommen und den ganzen Rest zurückgegeben. Und für mich ist das, vielleicht liege ich da auch falsch, ist es wie zu sagen, ist zu sagen, ich bin bescheiden, ich bin zwar da, aber eben nicht zu sehr. Und ich glaube eben, dass die Magersucht ist eben das Gegenteil davon, sondern die ist eben eine Form zu sagen, wenn ich immer nur so wenig nehmen darf, dann könnt ihr mich echt mal am Arsch lecken, dann nehme ich halt gar nichts. Mhm. Weil diese Krümel, die ihr mir dahin schmeißt, die will ich nicht. Und darum fand ich es eben so interessant zu sehen, dass die Magersucht im 19. Jahrhundert eben so einen richtigen Boom erlebt hat. Also es hat natürlich immer existiert, aber da wurde es wirklich zu so einem Gesellschaftsproblem. Und das lässt sich dann eben doch relativ leicht erklären, weil die Frau im 19. Jahrhundert plötzlich diese Rolle eingenommen hat, die sie ja davor nicht hatte in der Form. Der quasi Hüterin der Familie, wo dieses Ideal extrem stark wurde, der Frau, die zart ist, die diskret ist, die sich immer um alle kümmert, die für alle da ist, die eben diese ernährende Instanz ist, die alles kocht, die schöne Tische macht und dann aber sagt, nein, ich möchte nur ein ganz kleines Stück. Und die ja doch eben plötzlich dieses sehr enge, und ich glaube wirklich viel enger als in allen Jahrhunderten bis dahin, Dasein gehegt hat. Und dass die Töchter dieser Frauen, also dieser ersten Generation der Hausfrauen und Mütter in der bourgeoisen Familie, also vor diesem Anblick so entsetzt waren, dass sie genau auch den Punkt, der, und darum verbindet man es natürlich mit den Müttern und sagt, das ist ihre Schuld, weil es natürlich stimmt, dass die Mutter die ernährende Instanz ist und das zu verweigern, ist natürlich eine Rebellion gegen die Mutter, aber ja nicht gegen die Mutter an sich, sondern gegen das Konzept, in das man diese Mutter gequetscht hat, also in dieses, in diese Idee der Frau, die Mutter natürlich repräsentiert, aber die sie ja nicht gewählt hat zu repräsentieren. Und ich glaube, dass eben diese Töchter, also man kann das richtig gut nachvollziehen, also Mitte des 19. Jahrhunderts, boom, erste Generation der Töchter dieser Frauen, das war echt eine, in Frankreich sagt man Hekatombe, also wirklich so, die sind einfach reihenweise, haben die aufgehört zu essen. Besonders eben in Frankreich, besonders in den Großstädten. Und ich glaube, dass es einfach eben eine Rebellion ist gegen diese Idee des Frauseins. Also wenn Frausein heißt, alles für, also immer für andere offen sein, also quasi so ein Open Bar zu sein, alle, also dass alle sich von dir nähern dürfen in, also eben auch übertragenem Sinne, du aber selber irgendwie immer nur deinen Hunger zurückstecken musst und selber nichts wollen darfst, na dann, wofür soll man denn dann leben? Also dann lebt man halt lieber nicht. Und das, also mir leuchtet das auch absolut ein. Es ist natürlich eine leider wirklich katastrophale Form der Rebellion, weil die ja nur gegen sich selbst gerichtet ist. Und das ist auch so interessant, fand ich daran, dass es so eine hilflose Rebellion ist. Also dass man ja merkt, dass es die Rebellion derer ist, die nichts in der Hand haben, weil die Frauen, also erstens richten sie es gegen sich selbst und zerstören sich selbst. Und vor allem bleiben die Frauen ja innerhalb des Systems. Also sie quasi drehen ja alles nur auf die Spitze oder also eben in so eine Horrorform um. Also die Frauen, also sie drücken sich ja nicht aus, sie sagen ja nicht, was das Problem ist, sondern sind leise, wie Frauen sein sollen. Sie sind schmal, wie Frauen sein sollen, aber machen das dann eben ins Extrem und werden dann eben so schmal, dass es auch schon wieder hässlich ist. Sie kümmern sich auch viel, weil das ist ja auch was, was man dann irgendwie hat, dass man quasi immer für die anderen kocht und immer so, aber machen es eben auf so eine obsessive Weise. Also es ist eigentlich, aber sie bleiben eben innerhalb dieser Idee der Frau, die die nicht sagt, was sie will, die nicht sagt, was das Problem ist, die irgendwie nicht stört und dann halt einfach verschwindet. Also die einfach verschwindet, die nicht sagt, das passt mir nicht, wir machen das jetzt anders, sondern die sagt, das passt mir nicht, dann verschwinde ich. Und das ist eben schon ja auch tragisch. Also ja.
Du beschreibst es auch so schön in deinem Buch, dass es darum geht, auch die eigenen Wünsche zu formulieren und zu äußern.
Ja.
Und das ist ja auch so ein großes weibliches Thema. Und da fiel mir ein, so eine Beobachtung, dass in Restaurants sehr oft Männer ganz genau wissen, was sie wollen. Und Frauen sehr oft so nach links und rechts gucken und so, hey, was nimmst du? Nimmst du eine Vorspeise? Okay, dann nehme ich auch eine. Kennst du das?
Das mache ich auch zum Beispiel. Mir sagt eine Freundin immer, dass es so lustig ist, wenn ich im Restaurant bin, dass ich immer wie so ein kleiner Hund irgendwie so guck, was alle anderen Leute so auf ihren Tellern haben. Das stimmt sogar. Ja, total. Und dann gibt's ja auch noch das Ding, das gibt's jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber früher gab's das relativ viel, ist mir dann so eingefallen, dass Männer dann sagen, nimm doch das. Also, dass man dann quasi der Frau so suggeriert, du weißt ja offensichtlich nicht, was du willst. Ich helfe dir da, du armes Ding. Ja, eben, aber darum geht's ja. Also ich glaube, wenn man den Frauen immer beibringt, ihr solltet eben, also wenig zu wollen oder seinen Elan zurückzuhalten, ist was Weibliches, ist was Elegantes, dann seid ihr eine gute Frau. Das ist natürlich alles sehr überspitzt, aber klar. So. Dann verlernt man ja auch. Also wenn man seinen Appetit permanent zügelt, dann verlernt man es. Und ich glaube, dass das eben, also ich glaube auch da, dass das eben im zwar faktischen Sinn, also auf was habe ich eigentlich Lust, also darum, ich glaube, das ist jetzt nicht empirisch bewiesen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Frauen viel mehr so Sachen wie Heißhungerattacken haben, weil sie ja permanent eben, sie haben Lust auf, keine Ahnung, sagen wir Schweinebraten, essen aber stattdessen den Salat mit Ziegenkäse. Ja gut, dann irgendwann kracht's halt, weil wenn du die ganze Zeit eben nicht dahin gehst, wo du hin willst, sondern dahin, wo du meinst, hingehen zu müssen, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Und das dereguliert ja alles. Also da geht's ja eben, finde ich, nicht nur um Essen, weil Essen steht ja einfach nur für Leben. Wenn du permanent deregulierst, wenn du immer wieder, wenn du eigentlich, keine Ahnung, den Chefposten anstrebst, aber dir dann denkst, naja, das ist ja vielleicht nicht für mich, dann gehe ich, also irgendwie, das funktioniert einfach alles nicht. Mhm. Dann machst du alles schief und alles falsch und irgendwann bricht ja trotzdem dein Appetit raus und dann schämst du dich dafür, weil er natürlich vollkommen unverhältnismäßig ausbricht und so. Also das ist ja irgendwie so ein vicious circle auf eine Art. Mhm. Und ich glaube eben, dass Frauen im Restaurant oft ja auch wirklich nicht wissen, was sie wollen. Oder auf jeden Fall verlernt haben, weil man ihn verlernt hat von Anfang an, darauf zu hören. Ich glaube, dass das schon, also dass so dieses Ding, ich will was und ich nehme das, dass das nicht sehr verbreitet ist. Heute natürlich viel mehr, hoffentlich. Mhm. Aber das ist trotzdem, glaube ich, viele, also bei vielen schon mit dem Alter dann vielleicht zum Beispiel kommt, dass man eben, dass man lernt, dass man das halt machen muss, weil sonst wird das Leben einfach nicht so richtig gut. Mhm. Aber dass es trotzdem Effort ist, dass man es eben erst lernen muss, weil man es eigentlich von Anfang an wurde man irgendwie auf so falsche Pisten gewiesen und dass man halt immer gesagt hat, also es ist ja so irre, also ich habe das trotzdem, also selbst bei vielen Freundinnen, so als ich Teenager war, wie oft es so war, dass die Mutter gesagt hat, ah nee, aber jetzt nimm doch lieber das und das. Das würde die nie ihrem Sohn sagen. Mhm. Und klar, wenn man immer wieder gesagt kriegt, das, was du willst, ist nicht das, was du nehmen solltest, dann weiß man irgendwann nicht mehr, was man will. Mhm. Glaube ich. In allem.
Ich weiß noch, als ich im Restaurant war, mal mit meinem Partner und dann kam die Kellnerin und hat ihn sehr höflich nach dem Essen gefragt, ob er noch ein Supplement möchte, also noch ein bisschen nachschenken. Und mich hat sie nicht gefragt.
Nee.
Und das ist schon ziemlich lange her, aber das fiel mir auch ein beim Lesen und damals kannte ich das Wort Misogynie nicht. Das hat mir gefällt, aber es fühlte sich irgendwie so unstimmig an.
Ja. Aber das ist doch total oft so. Also, und das ist ja auch, die Leute meinen das ja. Also, und darum ist es ja so interessant. Die Leute denken sich ja dabei gar nichts. Also, es ist ja nicht so, dass sie was gegen dich hatte, aber sie geht, wie würde ich jetzt trotzdem mal behaupten, 80% der Leute, wenn nicht mehr, davon aus, dass der Hunger hat, ist der Mann. Mhm. Immer. Das ist immer so. Also, mir ist das auch so aufgefallen, selbst in Italien, also im Restaurant werden fast immer die Männer angesprochen. Es sind ja auch die Männer, die den Wein aussuchen. Also man hat das Gefühl, Essen ist komischerweise so eine männliche Sache. Die Frau ist da irgendwie als Komparse, wurde die mitgenommen. Aber eigentlich möchte die ja nichts. Also aber es gibt dann auch so Männer, die sagen, ah ja, du nimmst einen Salat, oder? Wo ich mir so denke, so, hä, wieso soll ich denn jetzt einen Salat nehmen? Mhm. Also why? Mhm. Und die dann, oder was ich auch sehr lustig finde, ist, es gibt dann auch so Männer, die so sind so, ah, das ist ja wirklich schön, eine Frau zu sehen, die so gerne isst und so. Was ich so denke, was ist denn das für ein Blödsinn?
Aber das würden sie nie zu einer dicken Frau sagen.
Nein, eben. Und das ist dann eben auch so interessant. Das finde ich dann auch immer wirklich, also wo man sich denkt, hörst du eigentlich, was du da gerade sagst? Das ist ja nur, eigentlich sagen sie, es ist schön, dass du gerne isst und trotzdem irgendwie halbwegs schlank bist, was für eine Wohltat, weil genau, wenn die Frau irgendwie dann 20 Kilo mehr wiegen würde, dann würden die das wahrscheinlich nicht alle, natürlich, auch da will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber trotzdem ist es was man eher einer schlanken Frau sagt. Und dann eben ja trotzdem auch mit sowas leicht väterlichem, als wäre das nicht normal. Und das Problem ist, das stimmt ja auch, es ist offensichtlich nicht normal, aber es ist ja ein Problem, dass es nicht normal ist. Also, dass man erwähnen muss, wie schön es ist, dass eine Frau gerne isst. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der das einem Mann sagt. Also niemand würde einem Mann sagen, ah, wie schön, dass du so gerne isst. Also das wäre ja lächerlich. Und das ist aber leider eigentlich auch bei einer Frau lächerlich. Und trotzdem stimmt es ja auch. Es ist gar nicht so häufig, dass man eine Frau sieht, die einfach isst, ohne da irgendwie dran rumzumachen, ohne... Also und es ist dann auch so ganz, also ich schäme mich dann irgendwie selber auch so ein bisschen, weil manchmal macht es mich dann wirklich tatsächlich aggressiv. Also wenn dann jemand wirklich so wahnsinnig so seine Bescheidenheit beim Essen so darstellt, da komme ich dann irgendwie schwer drauf klar, muss ich sagen. Also wenn Frauen dann wirklich so so ganz so rumstochern. Und das finde ich manchmal, also da ist dann, glaube ich, einfach so die Ex-Magersüchtige bei mir, kommt dann irgendwie so raus und denkt sich so, was machst du denn da? Also was, warum? Also mir tut es dann irgendwie fast weh. Also das ist dann so ein bisschen schwierig. Mhm. Ja.
Verstehe ich. Aber du weißt ja warum, du hast ja dazu jetzt ein Buch geschrieben.
Ja.
Wir machen eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung und dann sprechen wir weiter, liebe Annabelle. Wir sprechen gerade über den weiblichen Hunger und Frauengesundheit, Themen, die mir sehr wichtig sind. Was mir auch wichtig ist, dass ihr weiterhin Zugang zu den Inhalten meines Podcasts habt, ohne Paywalls oder Werbeunterbrechungen für Firmen. Um dies zu ermöglichen, brauche ich eure Abos. Wenn du noch kein Abo hast, now's your chance. Geh bitte auf login.shemamapool.com und wähle den Beitrag aus, der dir wert ist. Dann kann es diesen Podcast auch weiterhin geben. Du findest die URL in den Shownotes. Vielen Dank schon mal. Du hast vorhin erwähnt, dass man einem Mann nie sagen würde, wie schön, dass du gerne isst. Und ich glaube auch, was ich sehr spannend fand, also allgemein in deinem Buch, was mich, glaube ich, am meisten berührt hat, ist tatsächlich diese Frage, was Frauen wollen. Also unsere Wünsche artikulieren. Und natürlich, wenn uns ein Grundbedürfnis wie das Essen schon abgesprochen wird und von klein auf trainiert wird, dass wir uns da anders verhalten müssen als unsere Brüder, unsere Freunde, ist es wie so ein Pattern, das sich dann durch das ganze Leben hindurchzieht. Was will ich überhaupt? Welcher Mensch will ich sein? Was will ich essen? Was will ich anziehen? Und du beschreibst ja auch eben, du hast am Anfang gesagt, dass dich Sex auch geheilt hat. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Das beschreibst du auch in dem Buch. Das geht ja um die Lust, also Lust am Essen und Lust am Sex. Und Sex ist ja auch so ein Thema, das Frauen sehr gerne abgesprochen wird.
Und das ist eben auch so interessant. Also das fand ich wirklich faszinierend. Es klingt jetzt natürlich wild. Ich wurde geheilt durch Sex.
Das gefällt mir.
Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. War das nicht so? Aber, naja, also ich muss sagen, es ist jetzt sehr unangenehm, dass ich sowas laut sage. Aber ich glaube, es stimmt tatsächlich. Also ich sagen wir jetzt einfach mal. Also ich würde sagen, es stimmt tatsächlich. Also ich glaube, dass das schon sehr viel miteinander eben zu tun hat. Und das ist eben auch so interessant, wenn man dann eben auch nochmal so ins 19. Jahrhundert geht. Was mir nämlich gar nicht klar war, das hatte ich rausgefunden, als ich das andere Buch geschrieben habe, zu den Dingen der Frauen, dass diese Idee, die man ja, die jetzt wieder so ein bisschen, zum Glück wieder so ein bisschen aussortiert wurde, aber die, glaube ich, so als wir vielleicht so junge Teenager oder Kinder waren, so in den 90ern hat man schon, glaube ich, viel gesagt, dass Frauen eigentlich nicht so gerne Sex haben. Und es gab doch in den Filmen dann immer so dieses Ding, die Frau dreht sich um und sagt so, nein, ich habe Migräne und so. Mhm. Also dass auf jeden Fall Frauen irgendwie, wenn sie können, sich vom Sex drücken, weil irgendwie gefällt ihnen das nicht. Und diese Idee ist ja im 19. Jahrhundert eben entstanden und oder wurde da auf jeden Fall massiv propagiert. Davor dachte man genau das Gegenteil, also dass Frauen eben vollkommen wild geworden sind und wenn man sie nicht irgendwie zu ihrem eigenen Schutz quasi irgendwo einsperrt, dann würden sie sich wirklich auf alles schmeißen, was sich bewegt oder auch nicht bewegt. Und ich fand eben so interessant, wie Sex und Essen damals auch verbunden wurde. Also dass man zum Beispiel gesagt hat, dass eine Frau, die gerne Fleisch isst, die gerne Brot isst und Butter, also eben auch so derbe Sachen und nicht nur so einen kleinen Kuchen manchmal, dass die eindeutig, also ich glaube, Fleisch essen war eindeutig Nymphomanin, Brot und Butter essen war einfach so, man mag sehr gerne Sex, was natürlich überhaupt kein Kompliment war damals. Also man hat diese Sache, man hat den Teller quasi so genutzt als wie ein Schlüsselloch in die weibliche Intimität und hat den Frauen eben auch da suggeriert, wenn ihr bei Tisch euren Appetit zeigt, dann sagt ihr damit, dass ihr auch sexuellen Appetit habt, und das geht ja gar nicht. Also das war ja sehr schambehaftet, und so hat man quasi diese beiden Formen der Lust und des Appetits mit Scham behaftet und hat gesagt, nee, ihr wartet darauf, dass irgendjemand euch eventuell mal was gibt, und dann nehmt ihr es auch noch vollkommen widerwillig an. Mhm. Aber dass ihr das selber wollen könnt, ist totales No-Go. Oder ist auf jeden Fall, zeichnet einen eben aus. Natürlich kann man das wollen, aber man macht sich damit quasi zu einem Outcast. Also man ist halt plump, animalisch, also keine schicke Frau auf jeden Fall. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Also dass eben so dieses, was ich so intuitiv, also das Gefühl hatte, dass das eben sehr eng miteinander verbunden ist, dass man das auch historisch nachvollziehen kann. Also das ist definitiv, weil es geht ja um Körper am Ende, das ist ja auch ganz logisch. Aber das ist
Ja, und es geht auch um Grundbedürfnisse. Und hast du eine Idee, warum man das gemacht hat? Wer hat das erfunden, dass Frauen keinen Hunger verspüren sollten, dass Frauen keine Lust auf Sex haben oder viel weniger als Männer? Woher kommt dieses Märchen?
Ich glaube, dass es ja trotzdem einfach so in einer patriarchalen Gesellschaft und in einer Patriarchatstruktur ist es ja sehr convenient, sagen wir mal. Mhm. Wenn man einfach mal behauptet und es so lange behauptet, bis alle das denken, dass Frauen eben keine Lust haben und auch keinen Hunger verspüren, weil wenn man Lust hat, dann geht man raus in die Welt und erobert sie. Wenn man keine Lust hat und wenn man eigentlich immer nur so ein bisschen, wenn man halt immer nur ein bisschen will von allem oder vielleicht auch gar nichts, weil man hat ja gar keinen Appetit, dann steht man in der Ecke und wartet, dass das Leben vorbeigeht oder wartet, dass irgendeinem vielleicht mal was vorschlägt. Aber man ist nie die Person, die initiiert. Man ist nie die Person, die sagt, aber ich will das und ich nehme mir das auch. Und das ist ja genau die Frau, die man haben will im patriarchalen System, ist die, die zwar da ist, weil man braucht sie ja irgendwie auch, aber die selber nichts will. Und die auch gar nicht weiß, was sie will, natürlich, wie du ja gesagt hast. Und die eben Lust nicht kennt, weil Lust ist auch Lebenselan. Also da geht's ja, glaube ich, schon, also wenn man dann doch wieder so auf die Basis des Körpers zurückgeht, wenn jemand, würde ich jetzt mal sagen, die ganze Zeit seinen Hunger eindämmt und sehr wenig isst, dann hat er natürlich auch weniger Elan. Also logischerweise, also da geht es ja einfach um Energie auch, also da geht es ja um Energielevel. Also wenn man seinen Hunger die ganze Zeit unterdrückt, dann kann man irgendwie vielleicht sagen, ich kriege irgendwie so einen Fastenhigh, aber das hält ja auch nicht besonders lange an. Aber sonst ist man ja einfach schwächer. Also das ist ja jetzt auch ganz physisch ist es ja trotzdem so eine ganz praktische Sache, dass man nicht nur behauptet, die Frauen seien schwach, sondern auch irgendwie es hingekriegt hat, dass die Frauen sich selber schwächen. Ist ja perfekt. Also irgendwie ist es so. Darum würde ich sagen, also wer genau das erfunden hat, weiß ich nicht. Aber ein System hat das definitiv erfunden. Und es wird komischerweise eben durch Frauen, glaube ich, und das ist eben so perfide, dass das ja auch durch die Frauen selbst am Laufen gehalten wird. Also ich glaube eben nicht, dass es hauptsächlich Männer sind, die Frauen sagen, ist doch nicht so viel, sondern ganz im Gegenteil, hauptsächlich Frauen. Und auch, also das fiel mir eben so auf, als ich mit dieser Freundin essen war, weil das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich mit jemand essen war, der also so offensiv wenig isst. Mhm. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es, das ist natürlich mein ganz persönlicher Eindruck, also das heißt jetzt gar nichts, aber dass es da trotzdem so ein bisschen um so eine Form von Kommunikation zwischen Frauen geht, wo die eine irgendwie der anderen trotzdem so das Gefühl gibt, über dieses wenig Essen, vielleicht solltest du auch nicht so viel essen, oder? Also weißt du, sowas, ich glaube schon, dass Frauen sich wahnsinnig beobachten beim Essen, gegenseitig zum Beispiel, auch unwillentlich, und dass man trotzdem eben immer versucht, ohne es zu merken oder nicht versucht, aber das ist auf jeden Fall relativ schnell passiert, dass man sich dem anpasst und dass somit dieses wenig Essen oder nur ganz bestimmte Sachen essen quasi durch Frauen so auch weitergetragen wird. Und also genau, also es ist einfach eine sehr gut funktionierende patriarchale, weiß gar nicht, wie man es nennt, Struktur einfach, die so tief irgendwie in uns angelegt ist, also dass wir uns selber hemmen. Und das gilt eben beim Essen, das gilt bestimmt auch bei der Sexualität, das gilt in allem, würde ich jetzt
sagen. Der Weltherrschaft schlussendlich.
Der Weltherrschaft, die wir anstreben.
Ja, genau. Ja, und ich glaube eben, das ist ja so das Subtile, das oder so bei diesen, wir hatten gerade Weihnachten und da gibt es ja oft so diese großen Familienfeiern und Familienessen. Und dann sind es oft auch Frauen, die kochen und servieren. Und wenn es zum Beispiel um das letzte Stück Kuchen geht, das geht meistens an die Männer in der Runde.
Genau.
Und ich glaube schon, dass es auch so mit der Scham auch sehr stark, ich glaube, das ist auch so ein sehr starker, ja, so ein patriarchalisches Mechanismus, weil wenn man sich schämt, ist es halt sehr schwer, irgendwie für sich einzustehen. Und
genau.
Die Scham ist schon sehr mächtig.
Genau, das ist, glaube ich, schon, und ich glaube, da ist es ja trotzdem auch eben so eine Verbindung zwischen der Scham des Essens und der Scham beim Sex zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube schon, dass viele Frauen ja auch da vielleicht länger brauchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Männer sich so wohlfühlen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Klischee, dass Männer irgendwie da vollkommen schamlos reingehen. Das glaube ich nämlich auch nicht. Die schämen sich bestimmt auch schon sehr oft und sehr viel und denken, sie müssten anders sein, als sie sind. Aber bei Frauen ist es vielleicht offensichtlicher oder es ist auf jeden Fall expliziter irgendwie immer wieder ausgedrückt, glaube ich, dass Frauen mehr, ja, also sich mehr schämen, glaube ich, für wie sie sind, wie ihr Körper ist. Ich glaube oft, heute vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber sagen wir mal die Generation unserer Mütter, von eben ihrem eigenen Appetit erschrocken waren oder auf jeden Fall dachten, das ist irgendwie nicht okay, das ist nicht normal, ich bin die Einzige, die so ist. Das ist, glaube ich, was sehr stark ist und was man auch gar nicht so schnell loskriegt. Und darum ist, die zitiere ich ja im Buch, ich habe die entdeckt quasi durch, also in der Recherche, und war so begeistert, wie heißt die, Pennell Gillian oder so, also eine britische Autorin, die Ende des 19. Jahrhunderts dieses Buch geschrieben hat, das heißt Diary of a Greedy Woman, also einer, wie sagt man auf Deutsch, einer gierigen Frau, und die darin, und das ist wirklich, also ich kannte es nicht, ich glaube, es ist auch relativ unbekannt, aber es ist wirklich, man ist so, will so jubeln, weil es so lustig ist und so genial, weil sie sagt, sie versteht überhaupt nicht, warum die Feministinnen ihrer Zeit so sehr darum kämpfen, das Wahlrecht zu haben, weil eigentlich, und so sehr, also nee, sie sagt gar nicht, dass es unwichtig ist, aber sie sagt, dass sie nicht versteht, warum ihnen das so wichtig ist, aber warum ihnen ein mindestens ebenso wichtiges, wenn nicht sogar wichtigeres Recht, nämlich das auf die Lust und aufs Gierigsein, so egal zu sein scheint, und sagt eben, was wir jetzt auch gesagt haben, dass die Frauen eben immer mit Essen beschäftigt sind, aber selber offensichtlich stolz darauf sind, dem Essen irgendwie mit relativem Degu fast irgendwie entgegenzutreten. Und meint eben so, die wahre Emanzipation wäre, zum einen sich seine Lust einzugestehen, dann eben zu wissen, worauf man Lust hat, was echt, glaube ich, nicht so einfach ist. Also man sagt immer, man muss doch wissen, was man will. Also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass viele Leute es nicht wissen, mir inklusive. Also ich finde es immer nicht so easy, das zu wissen. Und einfach sich zu nehmen, was man möchte. Und dann hat sie so ganz viele, es ist so ein bisschen wie MFK Fischer, aber eben 19. Jahrhundert, und es ist echt lustig. Sie schreibt dann so über die triumphierende Tomate und einen Teller voller Sonne. Das sind dann so Macaroni. Und dann erzählt sie irgendwie, dass die Italiener ja sowieso viel besser wissen, was alles schön ist und so. Und hat aber wirklich so ein... Also man merkt einfach, dass diese Frau, die offensichtlich so ein sehr natürliches und fröhliches Verhältnis zum Essen hat, dass dieses Verhältnis ihr so einen Elan gibt und so, ja, ich hatte so beim Lesen echt so eine Frau vor Augen, die einfach so in die Welt rausrennt und sich einfach packt, was sie möchte. Und das finde ich super schön.
Kennst du andere, weil das war auch eine Frage von mir, die habe ich mir notiert, gab es in deiner Kindheit oder einfach in deinem Leben eben auch Frauen, die nicht so wie deine Großmutter waren, die sich zurückhielten, sondern die wie eben diese Autorin sich einfach gierig und ohne Scham und ohne Zurückhaltung einfach nahmen? Es können auch Buchheldinnen oder Schauspielerinnen sein.
Ah.
Aber gibt's da Role Models?
Sehr schwierig. Sagen wir mal zum Beispiel meine Mutter, also über die kann man natürlich jetzt im Leben vielleicht nicht unbedingt sagen, dass sie sich genommen hat, was sie will, aber und sie hat natürlich dieses trotzdem auch sehr französische Ding im Kopf, so man muss so bescheiden sein und zurückhalten und bloß nicht zu viel Platz einnehmen, aber trotzdem hat sie was sehr Gieriges zum Beispiel, wofür sie sich so ein bisschen schämt, aber auf so eine lustige Weise, also da ist sie irgendwie trotzdem so ein, so ein bisschen so ein Role Model, weil sie so irgendwie trotzdem sehr gierig ist. Und sonst, so zum Beispiel Colette, die französische Autorin, die sehr gerne gegessen hat, was man auch sieht und was eben wahnsinnig sympathisch ist, weshalb Keira Knightley in der Verfilmung die absolute Fehlbesetzung war. Colette, die zum Beispiel in... Also wo es sehr, ich mag sehr bei Autorinnen, wenn Deborah Levy zum Beispiel, mag ich auch sehr, dass sie so viel übers Essen schreibt und übers Kochen. Ich finde, das hat eben so was sehr Sinnliches und Lebensbejahendes. Bei Colette kommt dann eben ganz viel Sexualität noch dazu. Das ist ja auch so interessant. Damit fange ich auch an in dem Buch bei Virginia Woolf, dass sie, und es stimmt eben, dass sie meint, dass Männer in Büchern relativ selten über Essen schreiben, weder übers Kochen noch übers Essen selbst, so als sei das eben was irgendwie zu Profanes, als sei das irgendwie nicht wichtig. Und tatsächlich finde ich eben, also ich liebe, wenn Frauen über Essen schreiben, weil ich finde, das hat sowas, das gibt irgendwie den Sachen so Körper. Also ich mag das sehr bei Deborah Levy, dass sie das macht. Und bei Virginia Woolf, die ja bekanntlich eher ein Problem hatte mit Essen, aber die ja wahnsinnig viel über Essen schreibt zum Beispiel. Und die sich ja, glaube ich, auf ihre Art, jetzt vielleicht nicht beim Essen, aber trotzdem im Leben irgendwie genommen hat, was sie wollte. Damit zwar gekämpft hat, ist zumindest mein Eindruck, aber es dann eben doch gemacht hat. Und das finde ich irgendwie schon sehr toll. Ich überlege gerade, ich meine, mein absolutes Role Model, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie sich so losgelassen hat, das ist natürlich Simone de Beauvoir. Aber ich glaube, dass da eben trotzdem, also ich glaube, dass es ja schon oft so ist, dass eben Frauen, die was erreicht haben, zumindest in der Vergangenheit, ist heute hoffentlich anders, so eine gewisse Körperlichkeit ablegen müssen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass es bei Simone de Beauvoir zum Beispiel sehr so ist, dass sie relativ körperlos wirkt. Und ich finde, dass man das heute merkt, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, was ich jetzt sage, aber ich finde, man merkt, dass zum Beispiel Autorinnen heute viel mehr Körper haben oft. Mhm. Also, dass der Körper beim Schreiben viel mehr Platz einnimmt. Also zum Beispiel, oder Marguerite Duras hat das zum Beispiel auch. Ich finde, man merkt, dass da jemand ist, der nicht mit seinem Kopf arbeitet, sondern mit seinem ganzen Körper. Und dafür muss man dem Körper ja erst erlauben, diesen Raum einzunehmen. Ich weiß nicht, ob vielleicht, aber wenn man
doch, dann drüber nachdenkt, das
beim Lesen, vielleicht macht es dann Sinn. Also bei, zum Beispiel bei Leila Slimani, mit der ich ganz gut befreundet bin, finde ich es immer total faszinierend, eben wie ja, wie sehr man merkt, dass das jemand ist, der gierig ist im Leben.
Das an was, woran Leben. Erkennst du das?
Weil es eben so viel Körper gibt in ihrem, das ist so, das ist richtig so, das ist so, ich weiß gar nicht, wie man.
Also in ihren Sätzen, oder?
Ja. Mhm. Man, also vielleicht, wenn man mal drauf achtet. Ich finde, man merkt wirklich Leute, die schreiben mit dem Kopf oder die schreiben mit dem ganzen Körper. Hm. Und das ist, glaube ich, ein anderes in der Welt sein, wenn man seinem Körper Platz lässt und Platz gibt.
So. Ja, vielleicht, weil wir jetzt auch dürfen. Wir wollen vielleicht nicht mehr nur mit unserem Intellekt wahrgenommen werden, sondern wir sind vielleicht heute an dem Punkt, und das schaffe ich auch nicht immer, aber wo wir eigentlich sagen können, wir dürfen beides. Wir können gut aussehen und intelligent sein, jetzt so ein bisschen
negativ gesagt. Ja, und auch gesagt. Eben, also jetzt zum Beispiel bei Simone de Beauvoir oder so, merkt man ja, finde ich, schon sehr, dass es eben gibt, der Intellekt, wie als wäre das eben was Körperloses, weil der weibliche Körper damit nicht verbunden sein kann. Mhm. Und die ja zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf Sex zurückkommen, die ja zum Beispiel immer gesagt hat, dass sie, glaube ich, ihren ersten Orgasmus hatte mit Nelson Algren, wo sie, was weiß ich, über 40 war. Mhm. Und wo die ganze Sexualität, obwohl man ja immer darüber spricht, wie frei das alles war und so, aber am Ende so wenig Raum hatte, weil das so ist, wie als könnte eine Frau entweder intellektuell sein und in dieser Welt so bestehen wollen, oder einen Körper haben oder essen und Sex haben und dann natürlich vielleicht auch Mutterschaft und so. Also es ist irgendwie so, als wären es zwei Sachen, die nicht so richtig zusammengehen. Und ich glaube, dass sich das aber eben ändert, und ich hoffe, dass es sich ändert, weil beide Sachen müssen ja zusammengehen.
Wie kommen wir da raus, Annabelle?
Wie kommen wir da raus? Ja, ich glaube, wir kommen gerade da raus, oder? Ich hoffe, wir kommen gerade da raus. Indem wir uns gegenseitig dazu ermutigen, glaube ich. Also vor allem unter Frauen. Also ich glaube, dass wir uns mehr dazu ermutigen sollten, weniger an uns rumzudoktern. Also ich glaube, wir müssen wirklich aufhören, hart mit uns zu sein. Meine beste Freundin würde jetzt sehr lachen, weil sie findet, dass ich sehr hart mit mir bin. Aber ich sage das ja auch zu mir selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da anders bin. Aber genau, also aufhören, hart mit uns zu sein, und vor allem aufhören, uns zu schämen. Einfach wirklich, also ich glaube, es ist einfach egal. Ich glaube, man sollte wirklich einfach machen, was man machen möchte. Und das ist dann schon irgendwie okay. Also ja, aufhören, sich zu schämen, ist, glaube ich, wirklich so das Wichtigste.
Aber das ist natürlich sehr, sehr ein starkes Appell, aufhören, sich zu schämen. Hast du hier einen konkreten Lifehack, wie geht das genau?
Aufhören, sich zu schämen.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man macht, schämt man sich nicht mehr so viel, oder? Mhm. Einfach die Sachen machen, für die man sich schämt.
Machen, ja. Und mehr Sex. Ich glaube, das nehme ich auch mit, das heutige Episode. Definitiv mehr Sex.
Ja, es sollte eigentlich um den Teller gehen, jetzt geht es um Sex. Naja, aber es ist so, aber definitiv, würde ich sagen.
Ja, es ist ja auch, ich meine, es gibt ja diesen An Orgasm a Day Keeps the Doctor Away. Es gibt ja wirklich auch ein paar wenige medizinische Erkenntnisse, dass das einfach auch auf die mentale Gesundheit einen sehr guten Einfluss hat.
Ja.
Sowohl Sex wie auch Essen. Und
siehst du, das wusste ich nicht, aber ja.
Doch, eine sehr gute Freundin von mir ist Sexualtherapeutin und ich bin da sehr an der Quelle.
Aha.
Und das ist natürlich auch, oder es wird halt wie, ja, es wurde uns abgesprochen. Und ich glaube, wir sind jetzt so die Generation, die das alles aufdeckt. Wir lesen uns da ein. Wir merken, wie abgefuckt das ganze System ist, und das ist aber in unseren Köpfen ja immer noch drin.
Ja.
Das ist ja das Perfide, dass das so schwer macht, diese Prägungen.
Genau, und ich glaube, dass es ja eben auch so Sachen sind, die kann man nicht behaupten. Man kann ja nicht entscheiden jetzt,
Und schäme ich mich nicht mehr. Punkt.
Nee, und man kann ja auch nicht, und man kann die natürlich behaupten, aber das ändert ja nichts. Also man kann ja dann sagen, mir ist das alles egal, ich mache nur, was ich will. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man es fühlt. Mhm. Und dieses Gefühl, also dieses Gefühl irgendwie zu bekommen und diese Freiheit, also es geht ja auch um Freiheit einfach. Mhm. Also so, am Ende geht es auch einfach nur um Freiheit. Mhm. Die ist ja sehr schwer. Also ich finde es eben so, ja, wie du sagst, also ich habe da gar keine Antwort drauf. Ich weiß gar nicht, wie kommt man dahin, dass man frei ist, dass man einfach sich bewegt. Ich weiß dann aber auch gar nicht, ob die Männer so frei sind. Also das ist dann irgendwie noch eine andere Frage.
Glaube ich auch, ja.
Dass man irgendwie sich mehr zugesteht. Mehr Komplexität vielleicht auch zugesteht.
Hm.
Ja.
Ich würde gerne ein Zitat vorlesen. Mhm. Wie viel Zeit haben wir noch? Weil ich habe noch ganz viele Fragen und ich rede unglaublich gerne mit dir. So Viertelstunde
liegt das drin? Ja, auf jeden Fall.
Dann super. Muss ich auf der Seite 61, ich zitiere, erst wenn Frauen gelernt haben werden, Genuss und Appetit als etwas anzusehen, das ihnen zusteht, statt sich davor zu fürchten, dafür zu schämen oder ihre Lust zu verbergen, werden sie wirklich frei sein. Damit schließt du dein Buch ab und eben, es ist halt wie, es geht um die Freiheit, es geht um die Lust, es geht um das Essen, um Sex und und ich glaube, was mich auch, es ist alles total schön geschrieben auch. Aber was mich noch so zum Schluss interessieren würde, du plädierst eben dafür, dass wir unsere Lust ohne Zurückhaltung, ohne Scham ausleben. Machst du das selbst auch? Oder ist das noch ein Work in Progress?
Ich würde sagen, ein Work in Progress. Ich mache es manchmal und manchmal eben nicht. Und daran merke ich aber eben auch, wie schwierig das, glaube ich, eben ist, dass man so Momente hat, wo man eben so, ich habe dann immer das Gefühl, ich komme eben in so einen Raum rein, wo alles fließt. Mhm. Und dann gibt's irgend so einen Reflex und ich glaube, dass das fast alle haben. Also es werden jetzt bestimmt ganz viele Leute danach sagen, ich habe das überhaupt nicht, ich bin so frei und so. Und wenn es so ist, wie schön. Aber ich glaube, dass trotzdem die meisten von uns immer so einen kleinen Reflex haben, so, man muss jetzt irgendwie wieder was anziehen und sich wieder so ein bisschen mehr benehmen. Aber ich versuch's, sagen wir es so. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel in Italien leben dem sehr entgegenkommt und sehr hilft.
Weil?
Weil ich das Gefühl habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man das so auf Essen und Frauen übertragen kann, wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall anders. Mhm. Dass so dieses sich zurückhalten und kasteien weniger hoch angerechnet wird dort. Mhm. Und dass so eine gewisse das schon so zu leben und das Leben zu genießen, es klingt jetzt echt nach Klischee, aber ich empfinde es tatsächlich so, was eine Qualität ist, also was, und das nicht zu besitzen ist eben auch eher ein Mangel, also das nicht zu können ist eher ein Mangel und wird einem jetzt nicht irgendwie als besondere Stärke ausgelegt, was zum Beispiel, finde ich, in Deutschland und in Frankreich schon eher der Fall ist, jetzt auch nicht immer natürlich, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, aber es ist eben nicht einfach. Also ich glaube, dass die Zurücknahme einfach was ist, was uns und man kann dann irgendwie so, also das ist eben, glaube ich, so das Ding, man kann dann natürlich so total da ausbrechen und sagen, ich habe damit gar nichts zu tun und in der Form von irgendwie dann auch so das irgendwie so von Zerstörung oder so. Aber da glaube ich dann irgendwie auch nicht so ganz dran. Also da habe ich dann auch das Gefühl, dass da irgendwie vielleicht was nicht stimmt. Also ich glaube sehr an ich glaube, das kommt dann noch so ein bisschen kurz, aber ich glaube irgendwie sehr an, dass wir irgendwie in so eine Zeit der Weichheit kommen müssen. Also dass eben, wenn man sagt, diese ganzen Ideen, damit habe ich nichts zu tun, damit bin ich irgendwie durch und nein, das tangiert mich gar nicht. Dass das auch so eine, dass es so eine Behauptung ist und dass das auch so eine Form von vielleicht Härte ist. Und dass wir viel mehr Weichheit brauchen und dass die zumindest nicht immer gegeben ist. Natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die bestimmt und hoffentlich in Räumen aufgewachsen sind, wo man ihnen beigebracht hat, was sie, dass es sehr wichtig ist, dass sie wissen, was sie wollen und man ihnen auch den Raum gegeben hat, um das zu lernen und sie das darum auch jetzt alles, was ich gesagt habe, bestimmt vollkommen absurd finden und das Gefühl haben, es hat mit ihnen überhaupt nichts zu tun und das hoffe ich sehr, dass das die Mehrheit ist. Ich glaube, es gibt aber auf jeden Fall genug Leute, die eben nicht in solchen Räumen aufgewachsen sind. Und die müssen eben, ja, müssen das lernen und man lernt es natürlich auch mit dem Alter. Oder habe ich den Eindruck, also dass es gerade, vielleicht gerade bei Frauen auf jeden Fall, aber vielleicht auch nicht, einfach eine Sache ist des Alters, dass man sich näher kommt und dadurch und sich auch weniger schämt, glaube ich.
No fucks given. Ja, ich glaube, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, Miriam Stein, die in ihrem Wechseljahre-Buch so schön darüber schreibt, dass man auch so hin zur Lebensmitte viel mehr bei sich selber ankommt und weniger gefallen will. Ja. Und da habe ich noch tatsächlich meine letzte Frage, die ich mit dir besprechen wollte, weil wenn ich das Buch so lese und verstehe so die Geschichte von Magersucht und Frauen, die verschwinden wollen und all die patriarchalen Mechanismen und Brainfuck, das dahinter steckt. Und zeitgleich habe ich eben bei Miriam Stein gelernt, dass gesundes Essen halt auch sehr, sehr, gerade bei Frauengesundheit sehr viel ausmacht. Also konkret schreibt sie ja, glaube ich, weniger Zucker, weniger rotes Fleisch, Alkohol. Und da könnte man ja wie auch sagen, das sind alles so Genussdinge, die müssen wir uns jetzt zugestehen und so gierig uns auf die Süßigkeiten losstürzen. Und dann haben wir aber eben so diese Recherche von Miriam, die aufzeigt, dass das dann halt wirklich auch so einen Impact auf die mentale Gesundheit hat und dass eben gesund essen und vielleicht eben auch weniger essen vielleicht doch gut sein kann. Also ich weiß es zum Beispiel bei mir, wenn ich üppig zu Abend esse, so richtig viel, schlafe ich nicht gut, ich bin am nächsten Tag nicht fit. Und für mich ist es eigentlich am besten, wenn mein Abendessen ganz klein ausfällt. Einfach für mein Wohlbefinden. Und dann frage ich mich aber manchmal schon auch so, mache ich das jetzt aus Selbstfürsorge oder halt auch ein bisschen aus Angst, nicht mehr scharf genug auszusehen? Weißt du, was ich meine?
Ja, das, ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, und kommen da auch nicht so richtig zu einem Resultat, weil wir ja trotzdem eben jetzt so viel über so viel uns ja auch mit Essen beschäftigen und Gesundheit. Und das mache ich natürlich auch irgendwie so, dass ich ja trotzdem auch versuche, gesund zu essen, weil ich mich dann tatsächlich besser fühle. Und man dann aber immer so ein bisschen ist, fühle ich mich jetzt besser, weil es gesund ist oder fühle ich mich besser, weil... ich glaube aber tatsächlich, naja, das ist ja so ein bisschen das Ding. Also, weil was ich gar nicht sagen will, ist, stopft alles in euch rein, esst irgendwie 15 Schweinebraten und danach irgendwie noch Kaiserschmarrn und trinkt dazu 3 Liter Bier oder Cola. Also darum geht's ja überhaupt nicht, weil das tut einem ja nicht, den wenigsten Leuten geht's danach besonders gut. Also es geht ja darum, dass es einem gut geht und dass man dass man die Sachen macht, die einem ermöglichen zu wachsen oder zu, also eben sich entfalten und damit sich gut zu fühlen. Und wenn das dann eben ist, abends wenig essen, dann ist es eben abends wenig essen. Und das ist ja dann Vielleicht, aber also ich weiß, was du meinst, weil ich finde es eben auch sehr schwierig auseinanderzuhalten. Ist es jetzt schon eine Art der Kontrolle, die man eben wieder versucht über sich? Also und darum, ich finde so diese ganze Sache eben heute, dass man sich so viel mit Essen beschäftigt und es gibt auch diese Orthotaria oder wie das heißt, wo man, also diese Krankheit, wo man irgendwie so gesund ist, dass es eine Obsession ist. Also ich finde es relativ heikel, es ist so ein bisschen slippery, weil man eben nicht weiß, ist es jetzt irgendwie eine sehr gut vermarktete Form der Selbstkontrolle wieder, die nicht ganz so radikal ist wie Diäten, wo wir jetzt alle wissen, das ist nicht gut und so. Ist es einfach nur besser verpackt, aber am Ende genau das Gleiche? Oder tun wir uns was Gutes? Also es ist vielleicht ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Mhm. Aber klar, eben was Miriam sagt, also sie hat ja auch selbst das angewendet, sagt.
Genau. Das getestet.
Und ich würde jetzt zum Beispiel bei ihr sagen, dass sie zum Beispiel, also mit ihr war ich zum Beispiel letztens essen, beim Koreaner, und es war, weiß ich nicht, 21:30 Uhr abends oder so, und wir haben Schweinebauch gegessen und wir haben danach nochmal über diese ganze Essenssache gesprochen, und dann meinte sie, du bist eine der einzigen, meine einzigen Freundin, mit denen ich überhaupt Schweinebauch essen gehen kann und dann auch noch um 10 Uhr abends. Darum zum Beispiel bei Miriam weiß ich, dass das eben auch tatsächlich dann doch mehr darum geht, dass es halt vielleicht einem gut tut. Aber es ist slippery. Also ich finde es so ein bisschen ein schwieriges Terrain. Dieses Self-Care, das ja auch vielleicht manchmal in so Selbstkontrolle sich umwandeln kann, glaube ich, wenn man nicht aufpasst. Das ist, glaube ich, so.
Ich glaube, ich nehme für mich das Wort Lust mit aus diesem Gespräch und aus deinem Buch. Und ich glaube, überall, wo Lust mitschwingt, da können wir gerne ein bisschen mehr, ein bisschen dicker auftragen.
Ich glaube, das wäre ganz gut, ja. Wir feiern, glaube ich, die Lust nicht genug. Ist mein Eindruck. Ich glaube, wir könnten und müssten, also ich meine, besonders jetzt, wo die Welt ja sowieso so verwirrend und in vielerlei Hinsicht traurig ist, glaube ich, muss man wirklich gucken, auf was hat man Lust, was bereitet Lust, was bereitet Freude, und das schon nochmal ein bisschen weiter auffahren, weil
und sich die auch zugestehen, die Freude und die Lust. Und die müssen ja nicht so extravagant sein, sondern können ganz im Kleinen auch stattfinden. Oder auch nicht.
Aber dürfen auch extravagant sein, beides.
Absolut. Liebe Annabelle, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr für dein Buch.
Danke auch. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Bis bald.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com, die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.